Ich habe es selber erlebt in einem Projekt, das sich mit dem Einsatz von KI im ganzen Bereich, also Law Enforcement, also Umsetzung des Rechts, insbesondere auch Immigration und Grenzschutz befasste. Und es war ein sehr großes Projekt. Ich war eigentlich der einzige oder fast der einzige Ethiker in dem Projekt. Und ich habe überhaupt erstmal bestimmte Fragen erstmal gestellt, die in dem ganzen Prozess überhaupt nicht gestellt wurden. Ja, ist denn das wirklich, wollen wir das? Wollen wir das als Gesellschaft wirklich, diese und jene Überwachungstechnologie dort zu installieren? Mhm. Und man kann vielleicht am Ende einer solchen Diskussion zu dem Ergebnis kommen, doch, wir halten das für verhältnismäßig, zumindest in bestimmten Bereichen, aber gar nicht die Diskussion zu führen, sondern einfach sagen, wir haben jetzt die Technologie und dann setzen wir sie um. Das ist die größte Gefahr. Mhm.
Personen und Perspektiven. Bastian Barucker im Gespräch.
Herzlich willkommen, Professor Dr. Christoph Lüttke. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit für ein Gespräch nehmen.
Ja, freut mich, hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung.
Stell Sie kurz vor, Sie sind Philosoph und Wirtschaftsinformatiker und seit 2010 Lehrstuhlinhaber für Wirtschaftsethik, seit 2019 Direktor des Instituts für Ethik in der künstlichen Intelligenz an der Technischen Universität München. Sie waren während des Corona-Geschehens außerdem im Bayerischen Ethikrat, aus dem Sie jedoch relativ schnell wieder entlassen wurden, weil sie Kritik an den Maßnahmen der Landesregierung hatten. Heute soll es aber insbesondere um künstliche Intelligenz gehen, was auch ihr Hauptthema ist, soweit ich weiß. Ich werde aber nicht drum herum kommen, Sie am Ende unseres Gesprächs zum Corona-Komplex zu befragen, wenn Sie schon mal da sind und den weiten Weg gemacht haben. Es ist in meinem Kanal sozusagen oder in meiner Arbeit das erste Gespräch zu künstlicher Intelligenz. Daher würde ich Sie am liebsten zuerst mal fragen, ob Sie mir künstliche Intelligenz definieren können. Was verbirgt sich hinter dem Wort, was ja doch irgendwie global in aller Munde ist, fast schon?
Und das könnte schon die gesamte Sendung füllen. Ja. Denn es gibt eine ganze Reihe von Definitionen von künstlicher Intelligenz. Und ich sage erstmal, welche ich nicht bevorzuge. Klassischerweise wurde häufig künstliche Intelligenz so definiert als eine Intelligenz, die der menschlichen nahe kommt oder möglichst nahe kommt. Und ich glaube, das ist problematisch, weil man dann immer einen Vergleichsmaßstab hat, bei dem die künstliche Intelligenz eigentlich immer ein bisschen zu kurz kommt oder es nicht ganz erreicht. Aber in diesem Punkt ist es noch nicht wie der Mensch, sondern ich eigentlich bevorzuge Definitionen, die eher nicht auf menschliche Intelligenz abstellen, sondern dass es sozusagen eine eigene Form von Intelligenz ist. Und zwar würde das dann so aussehen, eine Definition, eine Maschine, die über künstliche Intelligenz verfügt, muss zum Beispiel also Daten erstmal von außen erhalten können. Sie muss aus diesen Daten lernen können, sich flexibel anpassen können aufgrund dieser Daten und sozusagen damit auch ihre Umgebung wahrnehmen und auch gestalten können. Also das heißt, dann würde man nicht sagen, das ist jetzt menschlich, sondern das ist sozusagen eine eigene Art von Intelligenz. Und das halte ich für eine fairere Definition sozusagen.
Also nicht im permanenten Vergleich zu der menschlichen Intelligenz. Aber schlussendlich ist es trotzdem noch eine Ansammlung von Algorithmen, die der Mensch vorgibt und gestaltet. Ist das so?
Ja, ist richtig. Also es sind Algorithmen und Daten. Und das Wichtigere, kann man eigentlich sagen, sind die Daten. Die Algorithmen, die da verwendet werden, sind eigentlich nicht so spektakulär. Das sind relativ einfache und meistens auch relativ wenige, sondern die Daten, mit denen diese Systeme lernen. Also insbesondere in der Form von künstlicher Intelligenz, die auf maschinellem Lernen basiert. Es gäbe ja noch eine andere Form, nicht die auf diesen statistischen Verfahren basiert, sondern mehr auf diesen symbolischen Interaktionen. Das ist aber eine andere Form. Die heute vorherrscht, ist diese, so, also mindestens so seit etwa 2011, 12 hat die sich eindeutig durchgesetzt, dieses maschinelle Lernen. Aufgrund dieser Daten, mit denen dieser Algorithmus dann gefüttert wird, dann lernt die Maschine selber und kann etwas Neues gestalten und generieren.
Also spielt die Qualität der Daten wie auch in Modellen und Vorhersagen eine immense Rolle?
Absolut. Wenn man die mit den entsprechend falschen Daten, sage ich mal, füttert, dann kann man erhält man auch entsprechende Ergebnisse. Das ist so quasi Garbage in, Garbage out. Mhm. Und es gibt ja dieses berühmte Beispiel damals von dem Microsoft Bot Tay, der dann auf, also gefüttert wurde, der sollte selber lernen aus Interaktion mit Nutzern und sich dann also in sehr kurzer Zeit zu einem rassistischen und schlimmerem Bot entwickelte und dann schnell abgeschaltet wurde sozusagen. Also das ist der wurde eben mit und zum Teil auch absichtlich mit Daten gefüttert, die in eine bestimmte Richtung gelenkt haben und ja, je nachdem von diesen Daten abhängig wird das Ergebnis eben besser oder schlechter.
Mhm. Darauf kommen wir nämlich vielleicht nochmal zurück, auf dieser Schnittstelle zwischen Daten und Outcome sozusagen. Ihr Gebiet ist ja schon auch so diese Schnittstelle oder die Menge zwischen Ethik und künstlicher Intelligenz. Also jetzt nicht nur das rein Technische, wenn ich es richtig verstehe. Was ist Ihr persönliches Interesse an dem Gebiet vor allen Dingen?
Also was mich persönlich interessiert vor allem ist diese Interaktion zwischen der Technik und den sozusagen nicht technischen Überlegungen wie Ethik und Recht und Psychologie auch. Das ist das, was wir bei uns verfolgen, auch am Institut. Denn ich will das nicht nur betrachten aus einer rein externen ethischen Perspektive, sondern eigentlich in allen unseren Projekten arbeiten wir direkt mit den Leuten zusammen, die diese Systeme programmieren, die als Ingenieure mit KI arbeiten oder Medizinern, die das entsprechend ihrer Technologie haben. Und an dieser Stelle ist es häufig so, dass man als Ethiker gefragt wird, wie ist denn eure Meinung zu diesem und jenem Problem? Und zwar Detailproblem. Nicht nur so etwas, wir generieren jetzt wieder 10 Prinzipien für KI-Ethik. Das ist auch ein Thema, ist aber heute eigentlich eher weniger. Sondern dieses im Detail gestalten. Wie sollte dieser Algorithmus aussehen? Wie sollte zum Beispiel dieses autonome Fahrzeug programmiert werden? Ein bisschen mehr in die Richtung und ein bisschen in die. Und das sind keine rein technischen Überlegungen. Und da sozusagen wird auch von den Technikern aktiv eingefordert. Wir wollen doch mal hören, was ihr dazu meint, aus ethischer Sicht oder auch aus anderer. Und das finde ich sehr spannend.
Mhm. Und welche konkreten Projekte begleiten oder beforschen Sie gerade in Ihrem Institut? Was sind so Beispiele, wo auch derjenige da draußen versteht, das sind die konkreten Anwendungsbeispiele, darum geht es eigentlich?
Ja, also ein Projekt, was wir bei uns haben, ist etwa zum autonomen Fahren. Und wir arbeiten auch dort direkt mit denen zusammen, die diese Systeme selber programmieren und entwickeln. Und es geht um Alltagsprobleme, die diese Autos beschäftigen werden. Also zum Beispiel, wie nah sollte ein autonomes Fahrzeug an ein Fahrrad kommen oder an ein LKW oder an ein anderes Fahrzeug? Und da gibt es gewissermaßen, das ist ein Spielraum. Und die Frage ist, wie weit nutzt man diesen Spielraum aus? Der ist nicht rechtlich festgelegt. Jedenfalls nicht bis ins Letzte und auch nicht technisch festgelegt. Das kann man so und so gestalten. Also, was ist sozusagen vertretbar? Oder auch, wie wege ich ab zwischen schweren und leichteren Kollisionen? Muss ich jede kleinere, leichtere Kollision um jeden Preis vermeiden, etwa? Das sind Fragen, die sich jeden Tag stellen werden. Noch mehr als diese berühmten Szenarien, wo soll ich die Oma rechts oder die drei Kinder links umfahren. Das sind sehr theoretische, das sind wirklich eher Extremszenarien, die sehr selten auftreten werden. Aber die anderen, diese Alltagssituationen, die sind vielleicht nicht ganz so spektakulär, aber denen wird man sich immer wieder stellen.
Mhm.
Das ist also ein Projekt zum Beispiel. Ganz aktuell haben wir jetzt auch ein großes Projekt zum Thema Ethik der generativen KI, weil das natürlich jetzt auch immer noch verhältnismäßig neu ist. Ist ja mal gerade erst seit 2 Jahre her, dass wir ChatGPT und die anderen Systeme haben. Und auch da geht es um die Frage, was sind ethische Aspekte davon überhaupt erstmal?
Also generative KI heißt dann genau was? Dass sie etwas generiert?
Ja, also die Large Language Models insbesondere, also ChatGPT und diese, die und ähnliche Systeme, es gibt ja viele auch, die Bilder generieren oder mittlerweile Videos generieren, auf der Basis von KI. Sozusagen, das ist etwas, ja, was wir neu haben. Das war bis 2000, also etwa November 2022 war es, war für viele Menschen KI eigentlich noch was Fernes. Sie waren sich nicht darüber dessen bewusst, dass man schon KI im Alltag hat. Aber dann plötzlich, als man plötzlich sich Texte generieren lassen konnte oder Lebensläufe oder was auch immer, nicht? Ganze Bücher, jetzt hört man Bachelorarbeiten angeblich, da habe ich noch nicht geprüft. Also das hat für viele Leute es nochmal besonders verändert und ist sozusagen näher an ihren Alltag gerückt und wirft aber auch ethische Herausforderungen nochmal wieder auf. Also auch etwa der Art und Weise, gibt es dort bestimmte sozusagen Voreingenommenheiten, Biases, die in diesen Daten drinstecken, mit denen diese Systeme arbeiten. Gibt es dann Transparenz? Wie kommen diese Ergebnisse überhaupt zustande? Ja, und viele, viele andere Aspekte nochmal. Also das ist jetzt eins der aktuellsten Themen.
Also da kommen mir gleich so zwei Fragen. Ich stelle mir vor, wenn ich an der Hochschule bin oder ich bin Studierender, dann habe ich jetzt die Verlockung, ich könnte ja, wie Sie auch schon genannt haben, ich könnte ja Arbeiten erstellen lassen. Was auf der anderen Seite die Herausforderung mir bringt, Sie wollen ja eigentlich, oder der Professor, wer auch immer, will ja wissen, ob diese Person eine Leistung erbracht hat. Ist das schon ein Thema in den Hochschulen? Also Arbeiten, die von künstlicher Intelligenz gemacht wurden?
Absolut. Das ist schon, also schon relativ schnell wurde das ein Thema, nachdem die generative KI erschien. Und es gab schon früh einige Richtlinien. Also meine Uni, die TU München und auch viele andere sagen, das ist zulässig, wir werden es nicht verbieten, wir halten das für ein Hilfsmittel, aber man sollte dabei bestimmte Richtlinien sozusagen beachten. Und also was nicht sinnvoll ist, und das sollte man vermeiden, dass man tatsächlich am Ende nur einen entsprechenden Prompt schreibt und dann kommt diese Arbeit dabei raus. Nach meiner Wahrnehmung ist das derzeit so auch noch nicht wirklich möglich. Die generative KI macht schon auch Fehler. Und diese Fehler würde man als sozusagen Gutachter würde man das erkennen, glaube ich. Glaube ich. Mit
noch vorsichtigen, vielleicht.
Ja, das ist durchaus möglich. Die werden auch immer besser, die Systeme. Nee, also es heißt generative KI, was auch bedeutet, sie generiert halt etwas. Sie generiert einen Text. Das ist ihre eigentliche Aufgabe. Und die Aufgabe ist weniger, in jeder Hinsicht korrekt zu sein. Da werden auch gerne mal Referenzen, Literaturverweise und Zitate erfunden. Das oder auch, wenn man nach dem Lebenslauf von Leuten fragt, zum Beispiel mir, da werden auch gerne mal Sachen erfunden von der generativen KI, die einfach nicht stimmen. Also nicht Interpretationsfragen, sondern wirklich faktisch falsche Dinge, die nicht stimmen. Aber man muss sagen, die werden auch immer besser, die Systeme. Und gerade jetzt, wo wir jetzt zum Beispiel das Grok 3 oder auch ChatGPT 4.5, das habe ich selber noch nicht probiert, das ist jetzt alles relativ neu, ganz neu eigentlich. Die sind nochmal deutlich besser und liefern auch wichtige, also Dialoge kann man mit denen führen, das muss man schon sagen.
Und ich hatte dann in den Medien verfolgt, dass plötzlich eine KI sozusagen veröffentlicht wurde, die hieß DeepSeek. Und da brach dann irgendwie eine Welle von Meldungen los und irgendwie tat sich auch was an der Börse. Ich bin jetzt der Laie, habe es nicht verstanden. Was ist da geschehen? Können Sie dazu was sagen?
Ja, DeepSeek ist eben ein aus China, in China entwickeltes System, das in mancher Hinsicht noch leistungsfähiger sein soll als das bisherige, als die bisherigen, also insbesondere ChatGPT, wobei auch Grok auf dem Markt ist. Das wäre das, also was in Twitter, jetzt X, ja drin ist, was jetzt mittlerweile auch eine eigene App ist. Und DeepSeek, wie gesagt, soll leistungsfähiger sein. Es gibt aber auch Kritiker, die sagen, das stimme so nicht. Das muss man erst sich ansehen, genauer. Also ich habe mir darüber noch keine endgültige Meinung gebildet. Es zeigt zumindest, dass niemand ein Monopol darauf hat. Also dass auch insbesondere OpenAI mit ihrem ChatGPT kein Alleinstellungsmerkmal hat. Was wie gesagt durch Grok und vielleicht auch noch andere durchaus ja auch schon gegeben war. Aber es zeigt eben auch, dass auch aus China eben auch solche Systeme kommen können.
Ich habe in der Vorrecherche zu Ihrem Institut gelesen, dass Ihr Institut hauptsächlich von Meta angeschoben wurde, finanziell oder finanziert. Nimmt es einen Einfluss für Sie auf Ihre Forschung oder wie gehen Sie damit um, wenn sozusagen ein großer Konzern, der wahrscheinlich auch Interessen vertritt, diese Forschung oder auch diese Arbeit finanziert?
Ja, das ist eine Frage, die auch viel gestellt wurde. Meta hat uns eine Anschubfinanzierung für die ersten 5 Jahre gegeben, die mittlerweile auch ausgelaufen ist. Ich muss sagen, dass die Zusammenarbeit mit Meta sehr gut verlief und es hat auch nie irgendwelche inhaltlichen Einflüsse auf unsere Arbeit gegeben. Das war von vornherein auch so festgelegt worden, sonst hätte ich das auch nicht gemacht. Also man kann nicht Ethikforschung zu KI oder auch zu anderen Themen machen, bei der von vornherein sozusagen irgendwelche Dinge vorgegeben werden. Nicht? Also das geht in der Tat nicht. Und so war es hier auch. Es ging nur darum, dass man Forschung über Ethik der KI macht. Und das war alles. Und ja, das haben wir auch so gemacht und auch Forschungsprojekte, die durchaus kritisch waren gegenüber Meta. Und also ich muss sagen, aber es ist eben auch nicht die einzige Quelle. Wir haben auch mit anderen und auch nicht nur Unternehmen zusammengearbeitet. Aktuell insbesondere haben wir Finanzierung eher aus der EU, also von der EU. Und auch dieses Projekt zur generativen KI, was ich erwähnte, ist ein großes EU-finanziertes Projekt.
Also da sprechen Sie auch was an, was mir in der Vorrecherche aufgefallen ist, dass es in mehreren Ländern bzw. Kontinenten Initiativen gibt, dass es ein Riesenthema ist. Und da würde ich Sie mal bitten aufzuzeigen, welche, also Industrien, Sie haben jetzt Meta genannt, aber Sie haben auch schon andere genannt sozusagen, aber welche sind denn so die Hauptindustrien oder Länder, die sich um KI kümmern, die das vorantreiben? Wie sieht da die Landkarte aus?
Also im Großen und Ganzen kann man eigentlich sagen, die beiden wichtigsten Regionen, in denen KI entwickelt wird, sind die USA und China. Und ein dritter, etwas kleinerer Block ist dann die EU. Das kann man auch quantifizieren ungefähr. Die Zahlen jetzt nicht genau im Kopf, das ist auch je nach Statistik ein bisschen anders. Aber so ungefähr stimmt es. Wir haben, also was wir in der EU haben, insbesondere ist stark industrieorientierte KI-Anwendung. Also KI ist ja wirklich ein weites Spektrum. Das können ja rein in der Industrie, in der Produktion genutzte Systeme sein oder in der Logistik zum Beispiel. Das sind rein technische Systeme oft in klar abgegrenzten Umgebungen, die man so gar nicht sieht oft, aber die auch schon erstaunlich viel können. Während es in den USA natürlich, da gibt es alles Mögliche und insbesondere auch die, also sozusagen an den Endverbraucher oder den Konsumenten direkt sich richtende Systeme. Und in China, ja, so ein bisschen beides, könnte man sagen. In China sind es einerseits auch, die haben ja, in vieler Hinsicht ist es für die einfacher, Daten zu sammeln und die dann auch zu verwenden in ihrer KI.
Wegen weniger Datenschutz oder warum?
Ja, muss man so sagen, wobei sie auf dem Papier durchaus auch Datenschutz haben. Also ich würde nicht sagen, in China gibt es das gar nicht, diese Vorstellung davon. Es gibt auch KI-Ethik-Prinzipien, die aus China aufgestellt wurden vor einigen Jahren. Da kommt das Thema durchaus auch vor. Es ist immer die Frage, wie wird es dann tatsächlich umgesetzt in der Praxis und wie wird es dann verstanden? Und da ist es schon einfacher, Daten zu sammeln. Und muss auch mal sagen, dass wir in der EU damit ein Problem haben. Also wenn wir KI wirklich stärker aufbauen wollen in Europa, dann müssen wir auch Daten haben, mit denen wir arbeiten können. Denn sonst holt man sich die Daten nämlich in der Tat aus China oder den USA, wo es auch einfacher geht. Ich bin natürlich, Datenschutz ist wichtig, aber man muss sehen, wie man ihn anwendet. Und da gibt es auch durchaus Stellungnahmen sogar vom Deutschen Ethikrat vor 1-2 Jahren, glaube ich, die sagen, wir müssen ein bisschen mehr abwägen, was wir zulassen. Vielleicht müssen wir ein bisschen mehr zulassen. Mhm. Aber so ungefähr sieht die Landschaft aus, würde ich sagen.
Mhm. Und wo steht Deutschland in dem ganzen Geschehen?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Wie gesagt, die Industrie sagt von sich selber eben, wir haben eine Menge KI, die bei uns aber mehr in der Produktion zu finden ist. Und das ist sicherlich richtig. Ich meine, dann kann man natürlich auch sagen, Fertigungsroboter, Fertigung bei Automobilunternehmen etwa, das ist dann ist auch schon KI-basiert vieles. Ganze Logistikhallen, die KI nutzen, natürlich, da gibt es eine ganze Menge. Aber die Frage ist natürlich, ob bei dem, was in der Regel heutzutage als wesentlich angesehen wird, das kann auch unfair sein sozusagen, aber das sind nun mal andere Arten von Systemen. Und die Frage, ich meine, es beginnt ja schon mit dem Cloud Computing. Wir haben es nicht geschafft, eine Cloud aufzubauen in Deutschland und Europa, sondern wir nutzen im Grunde die Clouds von Google, von Microsoft, von Apple. Ich will auch nicht sagen, dass das grundsätzlich falsch ist. Nur man muss das einfach konstatieren. Wir sind in vielen Bereichen, ist das in Europa, sind diese Bereiche vernachlässigt worden. Und das gilt jetzt für KI auch. Und deswegen sehe ich es auch eher kritisch, was derzeit passiert, zum Beispiel im Blick auf diese KI-Verordnung der EU. Das, glaube ich, wird der verbesserten Entwicklung von KI, dieser Zukunftstechnologie, in Europa nicht helfen.
Denn was will die KI-Verordnung in der EU?
Naja, und das betrifft natürlich auch mein Thema KI-Ethik. Also wenn ich jetzt mal ein bisschen aushole, ich habe seit vielen Jahren, also bestimmt seit 7, 8 Jahren etwa, beschäftige ich mich mit dem Thema, aber auch viel über die ersten Jahre über die Ethik der KI und die Entwicklung von ethischen Prinzipien für KI gearbeitet. Und das finde ich auch nach wie vor richtig. Und dann kam so eine Entwicklung in Gang, jetzt müssen wir das verrechtlichen. Und da, glaube ich, ist man übers Ziel hinausgeschossen. Und es schien am Anfang so zu sein, ach, vielleicht kriegen wir sozusagen eine weltweite Regulierung von KI hin. Mhm. Das war aber schon bald absehbar, das wird es nicht geben. Dazu gibt es einfach zu viel unterschiedliche Auffassungen. Und trotzdem hat die EU dann diesen Weg beschritten, so ab 2021 dann etwa eine Verordnung zu KI zu entwickeln, die KI-Systeme dann in verschiedene Risikoklassen klassifiziert und dann diesen Klassen entsprechende Maßnahmen zuordnet. Und das sind zum Teil recht weitreichende Dinge. Das ist das eine Problem. Also das sehen die Entwickler, also es betrifft die Entwickler von KI auch sehr stark. Da muss alles Mögliche dokumentiert werden.
Mit Risiko ist gemeint Risiko für die Gesellschaft?
Ja, ja. Also da wird, also unterste Klassen, die würden sagen, also da ist wenig Risiko für die Gesellschaft. Das beginnt schon so was mit einer Art Spam-Filter. Der ist was ganz Simples, da gibt es kein ethisches Risiko eigentlich. Aber mit höheren Klassen, die dann, also zum Beispiel diese sogenannte Hochrisikoklasse, da ist etwa drin der Bereich, also KI am Arbeitsplatz, auch KI im Bildungswesen. Und die Idee dahinter ist, dass eine KI, die dort sozusagen unreguliert läuft, die könnte einiges anrichten. Man sieht allerdings nicht, was es auch anrichten kann, wenn man zu viel Regulierung hat und dann viele Systeme gar nicht erst entwickeln kann. Denn, also nur um da auf das Beispiel jetzt vielleicht einzugehen, ich glaube, dass KI gerade im Bildungswesen, gerade in der Schule, sehr, sehr viel leisten kann. Mhm. Und zwar den Lernprozess viel stärker individualisieren kann. Also dass Kinder also im eigenen Tempo viel mehr lernen, mit Hilfe einer KI. Das ist überhaupt keine Zukunftsmusik. Das ist im Grunde auch jetzt schon möglich. Und nicht mehr in so einer generellen Weise, wie das in der Schule in der Regel passiert. Bloß da muss man diese Systeme auch sich auch erlauben, sozusagen. Und da sagen gerade viele Entwickler, also die es wirklich in der Praxis machen, die sagen, also das wird so kompliziert. Wir können das im Grunde nicht machen. Denn diese Pflichten, die da auferlegt werden mit der KI-Verordnung, die wissen wir nicht, wie wir das leisten sollen. Gerade als Kleine sind ja viele KI-Startups, die sowas machen, die können das nicht leisten. Mhm. Und also das sind mögliche Probleme mit dieser Verordnung und es ist klar, dass andere das so nicht machen werden. Die USA haben das klar gesagt, jetzt ohnehin nochmal, mit der Regierung Trump, aber auch andere Länder, auch zum Beispiel Japan, auch Indien und im Grunde die fast alle anderen wesentlichen Player haben gesagt, wir nehmen das Thema Ethik der KI, verantwortungsbewusste KI sozusagen, nehmen wir sehr wichtig, nehmen wir sehr ernst, aber wir werden das nicht in diese Verrechtlichung bringen. Wir werden das nicht so festzurren, dass man sich dann darauf berufen kann. Denn dann werden alle möglichen Leute klagen und es wird vieles erst gar nicht entwickelt werden, beziehungsweise woanders entwickelt werden. Und die Gefahr sehe ich jetzt schon sehr stark und ich hoffe, dass sich da nochmal was bewegt.
Ich würde jetzt vermuten, dass in dieser Ethikfrage zur KI auch mit reinspielt, oder das wäre jedenfalls eine der ersten Fragen, was oder wie dient KI-Fortschritt oder KI-Entwicklung dem Wohle der Menschen? Also was nützt es ihnen wirklich? Das wäre ja irgendwie, sind ja die beiden Pole, ja. Also welche Probleme, die die Menschen haben, also vielleicht auch der Großteil der Menschen, eine signifikante Menge, wird gelöst durch diese Technik? Was würden Sie darauf antworten?
Ja, und das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, weil in vielen öffentlichen Diskussionen zu KI eigentlich immer erstmal über die Risiken gesprochen wird. Was sind die ethischen Risiken von KI? Und dann werden alle möglichen aufgezählt. Aber ich betone eigentlich immer, dass es ethische, nicht nur die ethischen Risiken gibt, sondern auch die ethischen Chancen. Mhm. Und nehmen wir zum Beispiel den Bereich autonomes Fahren. Autonomes Fahren kann massiv helfen, Unfallzahlen zu senken, Verkehrstote zu vermeiden. Da gibt es auch Studien, die sagen, dafür brauchen wir nicht 100% autonomes Fahren, sondern schon ein signifikanter Prozentsatz, wo der liegt, da kann man sich drüber streiten, muss man sehen, aber wird dazu beitragen, hier sozusagen das zu reduzieren. Nicht? Und das ist ja definitiv ein ethischer Vorteil. Also gerade in Bereichen, wo Menschen eben Fehler machen, wie am Steuer. 90% der Unfälle von Menschen durch menschliches Versagen verursacht sind. Oder nehmen wir den ganzen Bereich der Medizin, also KI im Gesundheitswesen, der Medizin. Diese Systeme sind viel besser als jeder Arzt mittlerweile. Das betrifft etwa die Erkennung zum Beispiel von in Bildern von Krebszellen. Das ist schon seit Jahren mittlerweile, sind diese Systeme besser, auch als erfahrene Ärzte. Das betrifft auch mittlerweile eben auch schon den Bereich Operation. Auch da, die können viel präziser schneiden.
Sozusagen. Also wirklich Roboter, die KI gesteuert sozusagen die Operation durchführen.
Nicht komplett allein, autonom bisher, aber unterstützen. Und ich habe das auch lange Zeit auch nicht gedacht oder hätte gedacht, das würde noch viel länger dauern, bis man hinkommt. Nein, es ist tatsächlich so. Die sind tatsächlich einsatzfähig und werden auch schon genutzt. Und auch die Ärzte sagen, die können Dinge, die kann ich nicht. Oder nur mit großem Aufwand zumindest. Oder muss mich lange vorbereiten. Und aber auch viele andere, also im Gesundheitsbereich, glaube ich, ist einer der größten Dinge, mit die größten Chancen, weil viele Dinge einfach auch schneller gemacht werden können. Ein Problem ist ja immer da sonst die Verfügbarkeit der menschlichen Ressourcen. Aber auch andere Bereiche, wie zum Beispiel Nachhaltigkeit. Wenn man sagt, Nachhaltigkeit ist sehr, sehr wichtig. Auch da ist KI sehr wichtig zur Unterstützung, also zum Beispiel um Energy Grids, Smart Energy unter dem Stichwort, um das zu steuern, um den Verbrauch optimaler anzupassen an bestimmte Nachfragen. Das geht nur mit KI. Mhm. Und also so kann man viele Bereiche noch aufzählen. Auch die generative KI, ich meine, das ist keine Spielerei, sondern ich kann damit viel leichter, ja, Dinge, Texte verfassen und dann möglichst nochmal bearbeiten ein bisschen, aber das natürlich beschleunigt das Prozesse und aber sicher, auf der anderen Seite werden dort dann auch andere Arbeitsplätze überflüssig. Das muss man auch sehen.
Genau, das ist eigentlich der nächste Punkt, den ich noch ansprechen wollte. Ich habe hier so ein ganz konkretes Beispiel. Wir sitzen jetzt hier, aber es wird Ton aufgenommen, ne? Und wir hatten jetzt gerade kürzlich eine Tonspur, die habe ich zu einem Toningenieur geschickt und dann habe ich ihm sie nochmal geschickt, als die KI sie bearbeitet hatte. Und da meinte er, Zitat, das ist ja erschreckend gut. Und dann waren wir darüber auch im Austausch und für mich deutet sich doch klar an, Sie haben es jetzt auch schon genannt in anderen Bereichen, dass gewisse Tätigkeiten, die Menschen ausgeführt haben, bei dem, was ich jeweils beobachte, einfach nicht mehr gebraucht werden. Wie geht man damit um?
Ja, das ist so. Das, ich meine, das hatten wir natürlich bei früheren Technologiewellen auch schon.
Klar.
Bei der Automatisierung insgesamt oder beim ersten Einsatz von Computern. Neu ist allerdings, dass es jetzt eine andere, ja, andere Stufe von Tätigkeiten, anderes Level betrifft, von dem man bisher dachte, das wird nicht ersetzt werden können. Aber ist ja jetzt auch schon zum Beispiel viele Tätigkeiten in Banken, Versicherungen, Leute, die einfach nur die Kurse beobachtet haben. Aber jetzt auch, was Sie gerade gesagt haben, also Bearbeitung, nicht Erstellung, Gestaltung, Aufnahme und dann Bearbeitung von solchen Texten oder Aufnahmen oder auch Videos. Ich glaube, im Bereich Videos wird es noch, wenn das erstmal noch besser läuft, glaube ich, das wird noch unglaubliche Auswirkungen haben. Und dann muss man sehen, ja, was ist noch das, was wir müssen als Menschen lernen, damit zu leben und uns zu sehen, wie kann ich das kreativ dann nutzen? Was kann ich damit machen? Aber es wird nicht mehr auf die gleiche Art gehen, in der Tat, das glaube ich auch.
Also würden Sie annehmen, dass es schon zu, keine Ahnung, massenhaften Verlust von Arbeitsplätzen kommt, die es jetzt noch gibt?
Also massenhaft ist die Frage, wie man es formuliert. Also ich will mal ein Beispiel nennen, was häufig genannt wurde, vor ein paar Jahren jedenfalls. Da hieß es, wir würden keine Lkw-Fahrer mehr benötigen, weil die alle autonom fahren werden. Da glaube ich nicht so recht dran. Auch wenn das technisch möglich ist, auch es ist durchaus technisch auch jetzt schon möglich, vieles davon. Aber ich glaube, man wird dort einfach auch aus Sicherheitsgründen wird man dort immer jemanden haben, der vielleicht dann was anderes macht in der Zeit und sich um die Beziehung zum Kunden kümmert oder Logistik organisiert und so weiter. Ich meine, die Tätigkeiten werden sich verändern. Ja, manche werden wegfallen. Also solche, die, wie gesagt, der Kursbeobachter, der Risikoanalyst, das sind alles Dinge, das können diese Systeme zum Teil jetzt schon besser. Bei dem Generieren von Texten, man braucht immer noch jemanden, der drüber sieht. Also man kann, bei einfachen Texten ist es auch da schon, da sagt man auch schon, ja, das kann man schon autonom machen. Also ich würde schon noch sagen, dass man einige Leute braucht, die nochmal sich das Ergebnis nochmal ansehen und entsprechend auch Prompts formulieren einfach für die Systeme. Also davon hängt das ja schon ab, was für einen Input ich dem Ganzen gebe. Aber es werden weniger sein. Das ist in der Tat so. Also, aber das war ja früher, muss man jetzt mal fairerweise sagen, auch so als wenn man Filme aus den 50er oder 60er Jahren sieht, wo es riesige Schreibbüros gab, wo die an den Schreibmaschinen saßen, also ja hunderte Leute, um Briefe zu schreiben. Und auch das ist irgendwann weggefallen und es ist dann auch nicht der ganze Arbeitsmarkt zusammengebrochen. Also ich bin irgendwie schon optimistisch, dass man da nicht plötzlich eine Massenarbeitslosigkeit auf sich zukommen hat.
Und ein Punkt, der mir dabei noch in den Sinn kommt, ist ja auch, wenn ich eine Kompetenz nicht mehr übe oder auch erlange, weil ich sie ausgelagert habe. Also ich lagere ja auch Fähigkeiten, die ich erlangen müsste, aus an einer Maschine. Kann man jetzt als Person sehen, aber auch als Gesellschaft. Würde ich immer auch eine Gefahr sehen, dass gewisse Expertisen, gewisse auch Meisterschaften in irgendwas oder gewisse Fähigkeiten im Prinzip verloren gehen, wenn ich nicht mehr die 1000 Chirurgen habe, die so gut in dieser Operation werden, weil sie es müssen, weil es macht jemand anders. Also besteht nicht auch die Gefahr, dass eine Verkümmerung an Fähigkeiten stattfindet?
Ja, die findet auf jeden Fall statt, gar keine Frage. Das ist allerdings früher auch schon so gewesen. Mhm. Also ich weiß noch, dass in den 80er Jahren wurden Zeitungen eben mit den alten Setzereien gedruckt. Und das war ein unglaublich aufwendiger Prozess, nicht? Sie werden es auch noch kennen aus der Zeit. Also dass damals man sich das noch nicht vorstellen konnte, dass das alles so auf dieses Digitale umgestellt wird und dass es diese riesigen Maschinen nicht mehr gab und auch keinen mehr, der wusste, wie man die bedient. Ja, das ist dann verloren gegangen. Aber die Frage ist, was neu entsteht und was man damit machen kann. Also wie gesagt, schon mit dem damals, als die Computer sozusagen Einzug hielten, dann konnte man plötzlich Dinge machen, die man vorher eben nicht machen konnte. Aber ja, manche älteren Sachen konnte man dann allerdings nicht mehr.
Aber Sie haben recht, es gibt ein Kontinuum dass gewisse Fähigkeiten einfach nicht mehr notwendig sind und sich dann verlieren. Da ist jetzt KI nichts Neues, das ist ein Entwicklungsschritt.
Ja. Ich würde allerdings auch immer noch mal sagen, man muss noch so eine kritische Haltung sich bewahren. Also die Leute, die es nutzen und anwenden. Also dieses eine Gefahr sehe ich darin, dass man vielleicht unkritisch einfach dem Ergebnis eines KI-Prozesses glaubt und das einfach so eins zu eins übernimmt. Da ist es eine gewisse Gefahr. Auch gerade sich mal dagegen entscheiden zu können, was eine KI vielleicht vorschlägt. Deswegen ist auch dieses eine Prinzip so wichtig, Erklärbarkeit von KI. Also wenn ich etwas vorgesetzt, zum Beispiel ein Arzt, der eine Diagnose vom KI-System vorgeschlagen bekommt, der sollte nachsehen können, aufgrund welcher Faktoren hat dieses System diese Entscheidung, oder diesen Vorschlag gemacht.
Mhm.
Und dann gegebenenfalls auch sagen, ich entscheide mich aber trotzdem anders.
Also Nachvollziehbarkeit ist da auch drin, ne?
Ja.
Ja. Weil, also haben Sie gesagt, kritisch gegenüberstehen. Ich kann ja mal ganz offen zugeben, ich stehe der Sache eher kritisch gegenüber. Ist ja völlig in Ordnung. Ich komme aus einer ganz anderen Weltsicht sozusagen. Ja, ich habe mich damit beschäftigt, wir haben Jäger und Sammler zusammengelebt und fand es genial. Wir haben die Leder gegerbt, wir haben die Feuer gemacht, wir haben die das geschafft, nur 4 Stunden am Tag zu arbeiten und wir arbeiten 8. Also
da kommen wir vielleicht wieder hin.
Ja gut, aber das sagen wir schon seit ganz vielen Jahrzehnten, dass uns der Fortschritt dahin bringt. Also ich bin da skeptisch, sage ich mal einfach so. Und will Ihnen auch mit ein paar kritischen Standpunkten mal entgegentreten, die mir sofort kommen, wenn ich an die KI-Entwicklung denke. Mhm. Und zwar habe ich jetzt aufgehört, als Trump ist ins Amt gekommen, das haben Sie auch schon erwähnt, da stand dann der CEO von Oracle, ist eine sehr große Firma und da ging es um ein Projekt, das heißt Stargate. Das sind 500 Milliarden schwere Kampagne, heißt es da drüben. Im Prinzip, die sich nur mit KI beschäftigt, da sind andere Leute involviert, auch OpenAI, haben sie gerade gesagt. Und dann habe ich mal so ein bisschen geguckt, was der Herr gesagt hat. Und der hat 2024 mal auf so einer Aktionärsversammlung, glaube ich, war es gesagt, hat er gesagt, ich zitiere ihn mal, die Bürger werden sich von ihrer besten Seite zeigen, weil jegliches Verhalten permanent überwacht wird. Wir haben da im Vorgespräch auch schon drüber gesprochen, dass Sie da auch vielleicht sozusagen eine Entwicklung mitgemacht haben. Aber bei mir springt bei so einen Aussagen sofort an, dass KI genau dafür missbraucht werden kann. Wie sehen Sie das?
Ja, die Gefahr besteht. Würde ich auch mittlerweile so sehen. Ich habe dieses Thema, also muss ich ganz klar sagen, vor Corona ein bisschen weniger kritisch gesehen. Und denke aber doch mittlerweile, man muss hier vorsichtig sein. Denn wenn sich bestimmte Überwachungsmechanismen, sage ich jetzt mal pauschal, Überwachungsmechanismen und auch bestimmte möglicherweise Verhaltensmuster der Einzelnen als Reaktion darauf, wenn die sich erstmal einschleichen, sozusagen einfressen, dann kann das ein Problem sein. Und dann erfordert es sehr viel, ja, auch Mut, sich dagegen auch mal zu entscheiden und dagegen zu stellen. Also hier muss man wirklich sich, ich glaube nicht, dass es so weit kommen wird, aber man muss wirklich aufpassen. Es gibt bestimmte Tendenzen, dass man KI-Systeme jetzt sozusagen bedenkenlos an Stellen einsetzt, bei denen man zumindest ein bisschen vorsichtiger sein sollte. Also es ist schon ein Thema bei der Überwachung durch KI, Überwachung öffentlicher Plätze durch KI, Gesichtserkennung durch KI. Ich würde nicht sagen, es ist grundsätzlich verkehrt. Wir haben manchmal in Deutschland ein bisschen zu vorsichtige Haltung hier. In vielen anderen Ländern, also auch westlichen Ländern, ist man da ja sehr viel anders. Also man muss, glaube ich, zu einer Art mittleren Weg finden. Aber man sollte schon vorsichtig sein, dass man die Verhältnismäßigkeit wahrt. Das ist mir sehr wichtig. Also, dass man nicht mit Kanonen auf Spatzen schießt, zum Beispiel so etwas nur bei wirklich schweren, wenn es um schwere Verbrechen oder so etwas geht. Dass man da sowas einsetzt und dass man nicht anfängt, so allgemein Bürger zu kriminalisieren, aufgrund von sozusagen, also einfachen Dinge. Und natürlich muss man darüber reden, wie man sich das gesellschaftlich vorstellt. Das ist auch ein Aushandlungsprozess wahrscheinlich. Aber man sollte es, das ist ein wichtiger Punkt, man sollte es nicht rein den Technikern überlassen. Ich habe es selber erlebt in einem Projekt, das sich mit dem Einsatz von KI im ganzen Bereich, also Law Enforcement, also Umsetzung des Rechts, insbesondere auch Immigration und Grenzschutz befasste. Und es war ein sehr großes Projekt. Ich war eigentlich der einzige oder fast der einzige Ethiker in dem Projekt. Und ich habe überhaupt erstmal bestimmte Fragen erstmal gestellt, die in dem ganzen Prozess überhaupt nicht gestellt wurden. Ja, ist denn das wirklich, wollen wir das? Wollen wir das als Gesellschaft wirklich, diese und jene Überwachungstechnologie dort zu installieren? Mhm. Und man kann vielleicht am Ende einer solchen Diskussion zu dem Ergebnis kommen, doch, wir halten das für verhältnismäßig, zumindest in bestimmten Bereichen, aber gar nicht die Diskussion zu führen, sondern einfach sagen, ja, mit der Technologie und dann setzen wir sie um. Das ist die größte Gefahr. Mhm. Und eigentlich hat man als Ethiker auch da die Aufgabe, überhaupt mal diese Fragen zu stellen. Nicht? Und wenn die Frage erstmal im Raum ist, dann kommen manchmal auch andere darauf zu sagen, Moment, vielleicht sollten wir das doch nochmal diskutieren.
Aber wenn ich Sie richtig verstehe, ist das kein großes Thema. Wenn Sie jetzt da der Einzige waren, das ist gut ein Beispiel, aber würden Sie sagen, die Möglichkeit für massenhafte Zensur oder Eingriff oder Überwachung von Bürgern ist eine Top-Priorität in der Diskussion für den Einsatz von KI? Also die Gefahr, die damit einhergeht?
Ich glaube, manche Dinge werden in der Öffentlichkeit stark diskutiert, aber andere auch weniger. Also das, was ich jetzt meinte, betraf die interne Diskussion in diesem Forschungsprojekt. Aber in der Öffentlichkeit hat man manchmal auch die falschen Prioritäten, glaube ich. Ich meine, wir sehen es ja jetzt, Deutschland vielleicht sogar noch weniger, aber in England derzeit, was dort passiert. Und ich halte das für eine sehr dystopische Vorstellung,
was dass Sie,
Leute aufgrund von Posts auf Facebook zum Beispiel verhaftet werden. Keir Starmer, Premierminister, sich heute, habe ich glaube ich gesehen, noch hinstellt und sagt, wir haben aber freie Rede bei uns und überhaupt nicht versteht, dass es da ein Problem gibt. Mhm. Also das ist, und das betrifft eben auch die EU mit dem Digital Services Act, den ich ebenfalls für sehr problematisch halte. Aus meiner Sicht ist das mit den europäischen Werten, zu denen Meinungs- und Redefreiheit gehört, nicht vereinbar. Mhm. Also das muss man sehen, wie man diesen Digital Services Act entweder wieder abschafft oder zumindest so weit unschädlich macht, dass er nicht entsprechend angewandt wird.
Mhm. Ich würde gerne Ihnen ein Zitat vorlesen von dem Kognitionsforscher Rainer Mausfeld zur KI und würde mal gerne Ihre Meinung dazu hören. Der sagt nämlich Folgendes, habe ich gerade erst in seinem neuen Buch gelesen. Narrativkontrolle und die Unterdrückung von Dissens werden durch die mit einer generativen künstlichen Intelligenz, KI, verbundene Revolution in nie zuvor gekannter Breite und Wirkungstiefe automatisiert werden. Durch die noch kaum absehbaren Möglichkeiten generativer KI, hatten wir schon, können die Massenmedien den öffentlichen Informationsraum nach Bedarf und in beliebiger Wirkungsintensität mit den jeweils gewünschten Narrativen und den gewünschten Diffamierungen politisch unliebsamer Personen und Organisationen fluten. Eine eher negative Perspektive. Denken Sie, das ist übertrieben?
Ja, also natürlich kann man einiges mit KI machen. Aus meiner Sicht ist das aber, geht das ein bisschen in die falsche Richtung, also es ist ein bisschen verfehlt, weil man dahinter, so wie ich es verstehe, dahinter eigentlich eine Vorstellung steht, da ist jemand, der kann das steuern. Mhm. Und wenn man von Massenmedien spricht, also ich würde von dem, was wir so als soziale Medien heute haben, eigentlich gar nicht als Massenmedien sprechen. Massenmedien, das war früher, das war das Fernsehen. Und gedruckte Zeitung. Aber ja, heutzutage ist es ja so, generative KI kann jeder einsetzen, also können auch verschiedenste Akteure einsetzen. Es stimmt eben nicht, dass X reguliert ist. Jeder kann dort seine Meinung verbreiten. Das sieht man auch an den Nutzern oder an den Aufrufzahlen und auch Likes, die verschiedensten Leute von ganz verschiedenen Seiten haben. Also ich, das ist so nicht machbar und das würde auch sehr schnell bemerkt werden. Also ich bin da nicht so skeptisch. Ich glaube, das ist eher ein bisschen zu sehr als Kontinuität von diesen alten Massenmedien gedacht. Es ist richtig, würde ich sagen, dass man mit generativer KI natürlich sehr viel mehr Texte und anderes generieren kann. Mhm. Ja, das wird man aber auch merken durchaus. Also Bots, wir haben jetzt auch immer wieder das Thema wie Bots, was machen die, wie viel beeinflussen die? Also ich bin nicht davon überzeugt, dass die sozusagen plötzlich das ganze System zum Kippen bringen können, wie das hier, glaube ich, unterstellt wird ein bisschen. Und dann die ganze Demokratie untergraben können. Also ich glaube, das wird völlig überschätzt und auch wird nicht gesehen, dass andere das auch merken und kritisch dagegen halten werden.
Ja. Wo mir bei X selber auffällt, das hat ja, glaube ich, Elon Musk auch mal gesagt, der ist Freedom of Speech, aber nicht Freedom of Reach. Das ist, ich habe den Eindruck, es gibt Bereiche, die erreichen viele und gehen viral. Und dann gibt es, glaube ich, Themen, die, gab ja auch dieses berühmte Shadowbanning. Also bevor, ich glaube, es war aber vor Musk, konnte man nachgucken, bin ich geshadowbanned. Und ich weiß noch, als es um Corona ging, war ich dann geshadowbanned oder andere. Also es besteht natürlich immer noch die Möglichkeit zu gucken, welche Themen erhalten Reichweite und welche nicht.
Ja, aber wenn man mal, das wird auch immer wieder gesagt, wenn man mal aber wirklich guckt, auch eben von Leute, die eine ganz andere Auffassung vertreten, die haben auch die Reichweite. Also wenn man jetzt der Auffassung von Habeck ist zum Beispiel, dann der hat auch große Klickzahlen, der hat auch viele Likes, obwohl angeblich ja so viele Leute X verlassen haben und jetzt auf Blue Sky oder wo auch immer sind.
Und dann wiederkommen.
Und dann wiederkommen und das auch noch groß verkünden oder vielleicht dreimal wiederkommen und so. Also ich sehe das nicht wirklich. Das wird immer mal wieder behauptet und da kann man vielleicht irgendeine Statistik dafür heranziehen, dass das theoretisch so ist. Aber ich sehe das in der Praxis nicht. Aber was tatsächlich ist, man muss sich natürlich mit anderen Auffassungen dort auseinandersetzen. Wenn auch dort Akteure, die eher, also sagen wir, aus dem Trump-Umfeld kommen oder in, sagen wir, in Deutschland aus dem Corona-kritischen Bereich kommen, mit denen muss man sich halt auseinandersetzen und ist nicht sozusagen für sich unter sich.
Was ja eigentlich die Idee eines Marktes der Meinung mal war oder ist oder sein sollte. Jetzt bleiben wir vielleicht so kurz bei X und ich habe irgendwie eine Überleitung zu Corona gesucht und ich habe mal Folgendes gemacht. Ich habe einfach mal bei X Grock gefragt, was Grock denn zu den Corona-Impfstoffen meint? Weil wir haben ja darüber gesprochen, die Daten spielen eine immense Rolle zum Output, was rauskommt. Dann habe ich mal gefragt, Grock, was denkst du denn eigentlich zu den Corona-Impfstoffen? Und Grock sagt, die Corona-Impfstoffe, die in den meisten Ländern zugelassen sind, wurden umfangreich getestet, bevor sie eingesetzt wurden. Heike, ihre Sicherheit und Wirksamkeit basieren auf klinischen Studien und realen Daten, die seit ihrer Einführung gesammelt wurden. Bis Februar 2025, habe also gerade erst gefragt, wurden keine signifikanten Langzeitrisiken bestätigt, die über die bekannten kurzfristigen Nebenwirkungen hinausgehen. Da würde ich jetzt sagen, mit all den Interviews, die ich geführt habe, mit allen Leuten, mit denen ich hier gesessen habe, das ist Fehlinformation. Weil sie wurden weder jahrelang getestet, noch gibt es, also es gibt eindeutig Langzeitprobleme mit dieser Impfung. Das würde, glaube ich, auch wenige jetzt noch bestreiten. Also, und hier habe ich dann gedacht, naja, also wenn Grock jetzt nicht in der Lage ist, mir, man konnte dann noch weiterklicken und weiterklicken, man konnte noch mehr erfahren, es wurde besser. Aber wenn ich diese Info nehme, das werden die meisten Leute machen, bin ich jetzt wenigstens mal nicht ausreichend informiert. Ist das nicht ein Problem?
Ja, das ist ein Problem, absolut, würde ich auch sagen. Ich habe es mit anderen Themen, also stärker wissenschaftlichen Themen, auch immer mal versucht mit Grock. Das ist noch nicht ganz so, wie es sein sollte und auch nicht ganz so ausgewogen. Ich würde allerdings auch einfügen, es ist sicherlich schwieriger, in eine wissenschaftliche Debatte wirklich einzusteigen und die Argumente abwägen zu können. Also was Grock oder was eigentlich generative KI nach meiner Wahrnehmung, und ich habe das auf vielen Selbsterfahrungen auch gemerkt, was es nicht so gut kann, ist schließen sozusagen. Also was es kann, es lernt eben aus den Tweets, die da sind und anderen Informationen, die es aus dem Netz irgendwo holt. Aber daraus jetzt eigene Schlussfolgerungen zu ziehen, das ist nicht so einfach. Das sieht man auch an den Problemen, die es ja immer wieder hat, wenn es um einfache Logikaufgaben geht. Da werden also immer noch starke Fehler gemacht. Ich weiß nicht, ob Grock da jetzt etwas besser geworden ist, müsste ich nochmal sehen. Das ist ja noch nicht so lange da. Aber bei den vorigen hat man, und auch bei ChatGPT insbesondere, hat man viele sozusagen Logiklöcher einfacher gefunden. Und deswegen, das, ich meine, gut, hier ist es dann so, dann soll, würde ich auch eigentlich erwarten, dass es aufgrund der Daten, also auch der Tweets oder anderer Informationen, eigentlich etwas fairer dargestellt sein müsste. Das, also man müsste die andere Seite auch stärker zu Wort kommen. Das sehe ich auch so und das fehlt in der Tat. Also bei solchen Themen, da kann man sich nicht, man kann sich nicht darauf einfach verlassen.
Also das, denke ich, war einfach nur ein Beispiel, wo ich mir gedacht habe, weil ich im Thema stecke, kann ich halbwegs beurteilen, ob das jetzt stimmt oder nicht. Und da würden mir jetzt relevante Informationen fehlen. Bringt uns trotzdem zu Corona. Wir hatten ja am Anfang auch von Meta gesprochen und der Finanzierung. Wir haben ja unter Corona, gerade auf Facebook, ehrlich gesagt, dagegen haben sie sich auch ausgesprochen, gegen Faktenchecker, die massive Zensur erlebt. Also das habe ich selber auch noch nie erlebt. Jetzt sind 5 Jahre vorbei. Wir hatten auch im Vorgespräch drüber gesprochen. Manchmal lohnt es sich nochmal zu gucken. Sie erleben ja auch, was jetzt so passiert. Wir haben eine neue Regierung mit anderen Leuten. Wir haben jetzt, Herrn Steinmeier hat vor ein paar Wochen gesagt, also wenn die Aufarbeitung nicht kommt, mache ich sie alleine. Also plötzlich ist es fast Mainstream, sich für Aufarbeitung einzusetzen, obwohl man dafür vorher wegzensiert wurde auf Facebook und woanders. Was ist Ihre Ansicht? Wo stehen wir, was die Corona-Aufarbeitung angeht? Jetzt würden Sie in den neuen Ethikrat der Bayerischen Landesregierung schon eingeladen. Was ist der Status?
Also in den Rat wurde ich nicht eingeladen. Ich wurde allerdings von der Bayerischen Staatszeitung vor kurzem nach meiner Meinung zu diesem Rat gefragt und dies wurde dann auch veröffentlicht. War eine eher kritische Stellungnahme von mir. Insofern, was ich beobachte, ist, dass sich schon etwas verschoben hat in den letzten Jahren. Also wir haben jetzt ungefähr 2 Jahre das Ende der letzten Corona-Maßnahmen. Das war ja so etwa im März 23. Und was man, glaube ich, wirklich konstatieren kann, ist, das Thema wird nicht vergessen. Es gibt auch eine ganze Reihe von Umfragen, die zeigen, es wünschen sich etwa 20% bis 70% so in der Größenordnung der Deutschen eine Aufarbeitung von Corona. Mhm. Und da ist noch gar nicht spezifiziert, wie das aussehen könnte. Aber das Thema geht nicht einfach weg. Und das beschäftigt die Leute. Und das beschäftigt sie auch bei Wahlentscheidungen. Und mein Eindruck ist, dass so allmählich auch zumindest in weiten Teilen der Politik das realisiert wird. Sie haben Herrn Steinmeier eben angesprochen, dass man sagt, also wenn wir dieses Thema überhaupt nicht angehen, dann wird das von anderen besetzt werden. Und da ist man, glaube ich, am Anfang vielleicht auch blauäugig gewesen oder andere, die auch zu sehr intensiv mit dem Verteidigen von Maßnahmen und also allem, was dranhing, Impfpflicht, 2G und so weiter, beschäftigt waren. Für die wird es schwierig sozusagen. Nicht? Aber es kommen natürlich auch andere Leute mittlerweile in die entsprechenden Positionen. Und ich hoffe eigentlich, dass es jetzt besser wird. Aber ich weiß nicht, wie schnell das gehen wird. Aber wir brauchen diese Aufarbeitung.
Und ich meine, Sie haben sich ja auch relativ früh gemeldet. Ich weiß jetzt nicht mehr genau wann, aber es wird ja immer wieder betont, ja, mit dem Wissen von heute hätte. Also hätten wir, Herr Drosten meinte gerade, wir hätten keinen Lockdown für Ungeimpfte gebraucht. Stand heute, wenn man in die RGI-Protokolle guckt oder anderswo guckt, hätten wir den von Anfang an nicht gebraucht. Also was halten Sie von diesem Narrativ? Ja, jetzt wissen wir es besser, wir haben es damals nicht gewusst.
Nein, man hat sehr, sehr viel schon gewusst, gleich auch schon früh. Also ich habe mich eben schon im April 2020 mit einem Beitrag, der auch jetzt noch online ist, dann im Mai 2020 dazu geäußert. Und zwar dazu, dass der Lockdown schon falsch war. Das hätte man schon damals aufgrund der Daten sehen müssen, wenn man Ländervergleiche anstellt. Und dass wir jetzt ins Detail gehen, das würde zu weit führen. Darüber kann man lange reden, aber es ist schon damals sehr, sehr viel klar gewesen. Die Daten lagen vor, die Kritiker haben es gesagt und trotzdem hat man es ignoriert. Und was ich besonders problematisch dabei finde, ist, dass man nicht mal selbst die gröbsten Fehler schon zugibt. Vielleicht passiert jetzt allmählich etwas, aber gröbsten Fehler, zum Beispiel diese Diskussion über die Impfpflicht, die im Wesentlichen eigentlich nur in Deutschland so geführt wurde. Ein kompletter Irrsinn. Und wer sich da alles für eine Impfpflicht ausgesprochen hat.
Österreich hatte sie sogar.
Österreich hatte sie, genau. Deutschland und Österreich, ja. Das waren immer die beiden. Und das galt auch für das 2G eben. Das 2G gab es so in der Form jedenfalls flächendeckend praktisch nur dort. Und das sind Dinge gewesen, also selbst wenn man noch gar nicht bei den anderen Punkten ist, aber diese, dass man damals zugibt, wenigstens, das sind Fehler gewesen. Oder auch diese Vorstellung von No-Covid, Zero-Covid sowieso, aber auch diese ähnlichen Konzepte wie No-Covid, da haben sich Leute, die eigentlich mal seriöse Wissenschaftler auch waren, dafür ausgesprochen und dafür muss man irgendwann erkennen und eingestehen, dass man da einen Fehler gemacht hat. Mhm. Und ohne dieses Eingeständnis, glaube ich, wird es auch die Aufarbeitung nicht geben können. Ja, und wie gesagt, man kommt dann, glaube ich, tatsächlich zu dem Punkt, dass es gleich von Anfang an hätte man bei dem Weg bleiben müssen, den Schweden dann gegangen ist mit Tegnell und der gesagt hat, nicht wir haben das Problem, sondern alle anderen. Alle anderen, aufgrund welcher Daten fangen die plötzlich an, die Maßnahmen hier zu beginnen. Wir Schweden haben uns an diese Pandemiepläne gehalten, die es vorher gab. Und das hätte man tun sollen.
Mhm. Und vielleicht noch zum Schluss. Wenn Sie aus der Ethik kommen, also hier saßen jetzt schon Rechtswissenschaftler, hier saßen Ärzte, aber wenn wir jetzt nicht zurückgucken, sondern wenn wir nach vorne gucken, Prozess der Aufarbeitung, ne, das wird sicherlich eine lange Sache, wir haben Untersuchungsausschüsse in mehreren Bundesländern. Wie sind denn ethische Gesichtspunkte, die bei einer Aufarbeitung zu betrachten sind? Also bei diesem Weg, wenn der gestaltet wird?
Ich habe das gleich in diesem ersten Beitrag, den ich damals im Frühjahr 2020 geschrieben habe, gleich oben drüber gesetzt, die Verhältnismäßigkeit.
Ja.
Das ist aus meiner Sicht der zentrale Punkt. Es ist nicht der einzige aus Sicht der Ethik, aber einer der wichtigsten jedenfalls. Ethik fordert eine Verhältnismäßigkeit von Maßnahmen. Und ich kann eben nicht diese Drastik und dieser Überzogenheit, wie wir es in Deutschland insbesondere, anderswo auch, aber so zum Beispiel 2G und auch andere Maßnahmen. Ich habe gesagt, wir müssen diese Verhältnismäßigkeit wahren und nicht nur die eine Seite betrachten. Nicht nur immer zu sehen, was ist der Schutz bestimmter vulnerabler Gruppen. Es wurde einseitig immer auf diesen Punkt abgestellt. Mhm. Und die hat man nachher gar nicht geschützt. Das hat es gar nicht gebracht.
Ja.
Insofern diese Abwägungsprozesse, die zum Teil überhaupt nicht stattgefunden haben, wo ich auch finde, die Juristen, auch die Rechtswissenschaft hätte das damals schon viel stärker einfordern müssen. Das haben sie nicht getan. Es blieb die Aufgabe der Ethik, aber auch dort haben leider viele das eben nicht eingefordert, leider eben auch nicht die Ethikräte, deren Aufgabe es eigentlich gewesen wäre.
Und wenn wir jetzt aufarbeiten werden, egal ob Untersuchungsausschüsse oder wie auch immer, gibt es für diesen Prozess ethische Punkte? Also guckt man sich als Ethiker auch an, ja, wie machen wir jetzt die Aufarbeitung eigentlich so, dass Ethik eine Rolle spielt?
Ja, also dazu wurde ich auch jüngst gerade wieder gefragt, wie sollte man das im Detail jetzt machen? Ja. Da sage ich, im Detail will ich das als Ethiker nicht vorgeben, kann ich auch nicht. Es gibt unterschiedliche Wege, es gibt die Untersuchungsausschüsse, Enquete-Kommissionen, Bürgerräte, von denen ich nichts halte, glaube ich, da wird nichts dabei rauskommen. Aus meiner Sicht muss man erstmal reden können wieder miteinander und zwar auch die zentralen Akteure, um die es damals auch ging, die müssen miteinander reden können. Also wenn die sich gegenseitig blocken zum Beispiel auf X etwa, glaube ich, ist damit nicht viel gewonnen. Denn ich sehe es immer wieder, ich vermeide das selber, aber von anderer Seite wird es getan. Also das ist ein Punkt. Ich würde auch sagen, wir sollten nicht als erstes gleich nach juristischer Aufarbeitung rufen. Das ist, glaube ich, auch ein Punkt, den die Ethik stark machen sollte. Weswegen auch die Ethik und auch Ethikräte theoretisch eine Chance wären, eine Rolle in dieser Aufarbeitung zu spielen. Also wenn man gleich jetzt am Anfang mit der juristischen Aufarbeitung ankommt, das wird zu viel wieder zurückwerfen. Tut es auch jetzt auch schon, weil zu viele politische Akteure auch Angst haben davor. Verständlicherweise.
Klar.
Ich denke, es wird möglicherweise irgendwann eine juristische Aufarbeitung geben. Aber jetzt sind wir erstmal an dem Punkt. Und Ethik könnte eigentlich eben die Akteure aus verschiedenen Bereichen einladen, miteinander zu sprechen, in einem vernünftigen Rahmen, in dem vielleicht ein herrschaftsfreier Diskurs, wenn man es so nennen will, obwohl ich kein Habermas-Fan bin, aber jedenfalls, in dem alle zu Wort kommen, alle relevanten Stimmen und nicht nur bestimmte wieder. Die Gefahr sehe ich wieder, wenn man jetzt bestimmte Gremien einberuft, dass die entsprechende Zusammensetzung solcher Kommissionen doch wieder dann nur die üblichen Leute wieder dort zu Wort kommen lässt. Das ist die Befürchtung. Wie gesagt, im Detail kann ich das nicht vorgeben, aber ich kann immer wieder danach rufen, dass man es machen muss.
Mhm. Dann mag ich zum Schluss noch fragen, gibt es irgendwas, was Sie meinen, was noch wichtig ist zum Thema KI oder Corona, was wir vielleicht vergessen haben oder nur gestriffen haben, was aber eigentlich von Relevanz ist, auch wenn Sie vielleicht in die Zukunft gucken bei den Themen?
Ja, es wird ja auch dann immer wieder gefragt, ja, was lernen wir denn für das nächste Virus? Wobei ich da ein bisschen vorsichtig bin. Also, denn das Problem war ja nur teilweise das Virus. Ja. Das wesentliche Problem waren die Maßnahmen. Also ich hoffe, dass wir diese Maßnahmen so nicht wieder sehen werden. Aber dennoch ist nochmal, wenn man es, denn es fängt so langsam an, wie gesagt, dass doch ansatzweise wieder gesprochen werden kann, auch mit unterschiedlichen Seiten. Und es scheint mir wichtig, aus Sicht der Kritiker darauf hinzuweisen, dass der ganze Komplex ist ein Problem gewesen. Es sind nicht nur einzelne Dinge, also dass man über einzelne Kollateralschäden spricht, aber im Großen und Ganzen war es doch in Ordnung. Das scheint mir die falsche Herangehensweise zu sein. Mhm. Es waren nicht einzelne Punkte, sondern insgesamt wurden mündige Bürger nicht mehr ernst genommen. Und nicht mehr, es wurde ihnen nicht mehr zugetraut, dass sie bestimmte Dinge selber erledigen können und sich selber was auch immer für Regeln geben können und sich entsprechend verhalten können, vorsichtig, sondern es wurde vom Staat wurden bestimmte Dinge, und das wurde dann unterstützt, auch noch von Teilen der Wissenschaft, Teilen der Medien, wurden völlig überzogene Dinge dann durchgesetzt und eingeführt, die in einer Demokratie nicht gehen, die also so in einer pluralistischen Demokratie, in einer freiheitlichen Demokratie nicht gehen. Und insofern auf diesen Komplex sollte man immer wieder hinweisen, dass das Gesamte war das Problem. Und wenn man erstmal wieder anfängt, nämlich mit einer Sache und sagt, ja, okay, beim nächsten Mal sollen wir nicht A, B, C, D, E machen, sondern nur A, B, C, das ist der falsche Ansatz, sondern es ist grundlegend falsch gewesen. Also das ist vielleicht nur so etwas, was man mit in die Zukunft noch mitgeben sollte und generell auch wachsam sein und kritisch sein und nicht alles glauben, was einem erzählt wird.
Auf Spurensuche nach Natürlichkeit. Ein Blog von Bastian Barucker.
Liebe Zuhörer, sollte Ihnen dieser Podcast wertvoll erscheinen, freue ich mich über Spenden. Nur mit finanzieller Unterstützung kann ich weiterhin Veröffentlichungen ermöglichen. Herzlichen Dank.